Hallo Thomas, ich habe gehört, du warst gestern in St. Augustin. Nimm doch mal die Zuhörenden mit. Was hast du da getan? Was ist die ganze Lore darum? Was ist passiert? Ich bin schon ganz gespannt, was du von deinem gestrigen Abend erzählen kannst.
Gestern war viel los in St. Augustin. Ich habe aus meinem Buch gelesen, Werbung für die Wahrheit, und einen Vortrag gehalten im Rhein-Sieg-Gymnasium in St. Augustin. Und während das an sich jetzt gar nicht so spektakulär ist, dass ich irgendwo mal lese und einen Vortrag halte, war das ganz Besondere, dass es tatsächlich im Vorfeld dieser Veranstaltung eine Bedrohungslage gab.
Wie ist das zustande gekommen? Wer hat dich da bedroht?
Ja, ich hatte öffentlich gemacht, dass ich da lesen werde. Und es gibt so eine Gruppe an Neonazis um einen Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz, glaube ich. Paul heißt er, von der AfD. Natürlich. Der zum Beispiel bekannt dafür ist, dass er in Ludwigshafen nicht als Oberbürgermeister antreten durfte, wegen mangelnder Verfassungstreue. Also so einer ist das. Und er und seine Boys weisen insgesamt nicht genug Verfassungstreue aus. Auch einer seiner Mitarbeiter, das ist einer aus dieser Gruppe, darf nicht Mitarbeiter im Bundestag werden wegen mangelnder Verfassungstreue. Also das sind Rechtsextremisten, das sind Neonazis. Und diese Gruppe, das sind auch gewaltbereite Leute dabei, die sprechen Drohungen aus. Die sind auch schon teilweise für Gewalttaten verurteilt worden. Einer davon wurde anscheinend dafür verurteilt, dass er einmal eine Seniorin niedergeschlagen hat, eine Oma gegen rechts. Also ganz üble Typen. Und die haben ganz nett und ganz natürlich haben sie gesagt, dass sie die Veranstaltung besuchen wollten. Und die haben Fotos geteilt von dem Veranstaltungsort und mit solchen Aussagen garniert wie, oh, da hat man eine schöne gerade Linie, die man mit dem Fernrohr sehen kann und so weiter. Das natürlich Andeutungen sind für Anschläge natürlich in meinen Augen. Und dementsprechend haben wir dann den Veranstaltern Bescheid gesagt und dann hatte ich das erste Mal eine Lesung unter Polizeischutz. Mhm. Also die Beamten waren vor Ort und haben aufgepasst, dass nichts passiert. Und auch einige aus unserem Team sind mitgekommen. Dan, Marcello und Natalie kamen vorbei, weil die ja da in der Nähe, oder ist nicht weit dahin. Und haben mich auch vom Bahnhof abgeholt und wieder zum Bahnhof zurückgebracht und so, dass ich nicht alleine bin, falls die mir da auflauern sollten oder sowas. Aber ist nichts passiert.
Ich wollte gerade sagen, du sitzt ja vor mir, du siehst gesund aus, also von dem her Entwarnung. Aber welchen Einfluss hatte das denn auf die Veranstaltung an sich? Also zum einen für dich, ich kann mir vorstellen, dass du gut aufgeregt warst, oder wie auch für die Menschen vor Ort, haben die das mitbekommen? Hatte das irgendwie Auswirkungen auf die Veranstaltung?
Ich fand, es ist ein richtig, richtig geiler Abend geworden. Und wenn nicht trotz, dann vielleicht schon wegen diesem ganzen Vorfall, weil ich mich natürlich von Anfang an da nie hätte einschüchtern lassen wollen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist ja genau das, was die erreichen wollten. Deswegen haben die das gepostet, damit ich Angst bekomme. Und den Luxus wollte ich denen nie geben. Und am Ende sind sie ja auch gar nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob sie abgeschreckt wurden oder ob sie einfach nur Maulhelden im Internet waren, wie so oft. Aber es war keiner da und stattdessen, also zumindest von den Neonazis war keiner da, weil als Reaktion auf diese Drohung, die ich natürlich öffentlich gemacht habe, gab es einen riesen Ansturm an diese Veranstaltung. Es waren über 450 Leute da. Ich glaube, das war die größte Lesung, die ich jetzt, glaube ich, je abgehalten hatte. Und ein riesen Andrang, super viele Leute haben meine Bücher verkauft, also danke, liebe AfD-Mitarbeiter.
Ja, wie schön, ne? Wenn das dann so zeigt, wie wichtig diese Solidarität ist und dass die Menschen dann direkt auch hinter dir stehen.
Ja, es war richtig schöne Stimmung vor Ort, also die Leute hatten Spaß gehabt, wir haben sehr viel gelacht, wir haben uns da sehr zusammengeschweißt gefühlt und die Leute waren begeistert, so wie ich es mir gehört hatte, und ich bin begeistert, ich hatte super viel Spaß. Es gibt auch Videoaufnahmen davon, das heißt, wir können vielleicht auch das ein oder andere davon rausschneiden und zu Videos, zu Reels machen, dann könnt ihr da mal auf unsere Seite schauen, auf Instagram oder TikTok oder YouTube. Vielleicht könnt ihr dann Ausschnitte von der Veranstaltung sehen. Es war sehr cool und dann werdet ihr vielleicht ein bisschen den Esprit mitbekommen, den wir gestern hatten. Es war also sehr schön, also ist was Gutes draus geworden.
Das freut mich. Einzigartiger St. Augustin-Esprit. Vielleicht muss ich auch mal dahin.
Ja, also ich hatte einen positiven Eindruck.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Aber Lotte, du hast uns heute auch ein Thema mitgebracht, wo ich mich jetzt aber mal ein bisschen zurückhalten werde. Bitte.
Ja, Thomas, wir hatten es jetzt gerade schon von Drohungen. Eigentlich gehen wir so ein bisschen flüssig in diesen Bereich über. Also sorry, wenn es heute auch ein bisschen härtere Themen bei uns sind, aber manchmal muss man darüber sprechen. Und es wurde auch über kaum ein Thema, habe ich das Gefühl, so viel gesprochen in der letzten Woche, in den letzten Tagen. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen, es geht um das Thema digitalisierte Gewalt, insbesondere gegen Frauen. Angestoßen natürlich durch die große Spiegel-Recherche zum Fall Christian Ulm, der Schauspieler. Ich glaube, ich werde jetzt gar nicht mehr groß wiedergeben, was da passiert ist, weil ich, wie gesagt, denke, dass die meisten das mitbekommen haben. Also zumindest meine Social-Media-For-You-Page war wirklich voll mit dem Thema. Ganz viele Frauen, die sich dazu geäußert haben. Es war auch ein großes Thema in meiner Freundesgruppe, weil irgendwie auch jede Frau gefühlt eine Geschichte von patriarchaler Gewalt zu erzählen hat. Bei uns in der Redaktion wurde natürlich auch drüber gesprochen. Und wenn ihr diesen Podcast hier hört, meine ich, war gestern, also am Donnerstag, die Demo in Hamburg gegen sexualisierte
Dienstag.
Gewalt.
Ah, ja, wir nehmen den Podcast am 25. am Mittwoch auf. Und die Demo gegen Gewalt ist am Donnerstag, also für uns auch morgen.
Genau, ja. Für uns morgen ist die Demo gegen sexualisierte Gewalt in Hamburg. Und in Berlin gab es auch schon eine große Demo. Da sind 13.000 Menschen einfach mal spontan zusammengekommen, was auch eine unfassbar beeindruckende Zahl ist, wie ich finde. Also das Thema ist groß und allgegenwärtig. Und weil es auch so ein großes Thema ist, habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zu überlegen, okay, was erzähle ich jetzt hier heute in diesem Podcast? Weil man kann ja in so einer Podcast-Folge auch nicht diesen ganzen unzähligen Geschichten, weil wie gesagt, jede Frau kann eine Geschichte erzählen, gerecht werden. Deswegen ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, ich glaube, es braucht halt noch viel mehr Aufklärung. Diese Gespräche müssen weitergehen, weil wir brauchen einfach mehr Konsequenzen, auch für die Täter. Und deswegen haben wir uns auch bei uns in der Redaktion, bei Volksverpetzer, auch schon vor diesem ganzen Vorfall tatsächlich auch vorgenommen, dass wir langfristig und nachhaltig weiter über feministische Themen, über die patriarchale Gewalt berichten werden, unabhängig von jetzt so einem Skandal und auch unabhängig von dem feministischen Kampftag zum Beispiel, weil das muss einfach immer mitgedacht werden. Gefühlt habe ich als Frau sowieso keine andere Wahl, als es immer mitzudenken, weil es begleitet mich sowieso überall mithin, in welcher Form ich auch persönlich unter anderem durch meine Arbeit bei Volksverpetzer betroffen bin. Dazu komme ich jetzt gleich. Vorher möchte ich aber einmal noch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung für unseren Content machen, wenn wir schon dabei sind. Wir haben nämlich eben unter anderem rund um den feministischen Kampftag, weil der ist ja noch gar nicht so lange her, das war der 8. März, haben wir ganz viel Content dazu geliefert, also von einem Basic Education Post bei Instagram, den wir gemacht haben, wo wir so diese gängigen Begriffe wie was ist überhaupt Misogynie, was ist Intersektionalität erklärt haben, weil es ja auch wichtig ist, dass man irgendwie alle Menschen bei diesen Debatten auch mitnimmt und einbezieht, auch vielleicht Menschen, die sich mit diesen fancy Begriffen noch nicht auskennen. Dann hatten wir einen Post zu Mikrofeminismus, das war auch einer meiner Favoriten, wo alle Frauen aus unserem Team bei Volksverpetzer, sind ja nun mal jetzt auch einige mittlerweile, erzählt haben, wie sie sich im Kleinen, im Alltag gegen das Patriarchat auflehnen. Zum Beispiel unsere Kollegin Aileen, liebe Grüße, weiß ich noch, hat berichtet, dass sie bei der Erziehung ihrer Kinder sehr stark darauf achtet, dass sie bewusst allen Kindern jetzt unabhängig vom Geschlecht alle Möglichkeiten offen lässt, ob das jetzt Nagellackrock tragen oder doch irgendwie Fußball spielen ist, was ich ein gutes Beispiel fand. Wir hatten natürlich einen Artikel, der aufgeschlüsselt hat, wie Frauen in der Medizin benachteiligt und diskriminiert werden, was natürlich ein super dramatisches Thema ist und finde ich auch ganz gut zeigt, wie diese patriarchale Ungerechtigkeit alle Lebensbereiche einfach mit beeinflusst und dazu Diskriminierung führt.
Und worum auch Männer dann, leiden übrigens bei der,
ja,
in der Medizin.
Ja, übrigens das auch. Und genau, und dann hatten wir noch ein Kurzvideo, ein Reel, was ich gemacht habe. Da ging es um den historischen Frauenstreik in Island 1975. Denn der galt als Vorbild für den Streik am 9.3. Das hatten wir am Tag quasi nach dem feministischen Kampftag, wurde hier in Deutschland zum großen Frauenstreik aufgerufen. Es waren mehrere Initiativen, unter anderem das sogenannte Töchterkollektiv, die Frauen dazu aufgerufen haben, sämtliche Arbeiten, also auch die sogenannte Care-Arbeit, einfach mal für den Tag niederzulegen. Da ging es darum, dass man auch so Sachen wie den Gender Pay Gap, die tägliche Gewalt gegen Frauen, die Nichtwertschätzung der Care-Arbeit und so weiter aufmerksam macht. Es haben an dem Tag auch Demonstrationen stattgefunden. Ich war selbst in Hamburg auf einer Demo, wo ganz viele Menschen zusammengekommen sind. Es gab aber auch schon am feministischen Kampftag selbst, also am Tag davor, viele Veranstaltungen und Demonstrationen in ganz Deutschland, also von kleinen Käffern bis in die größten Städte. In Berlin sind rund 30.000 Menschen zusammengekommen. Finde ich, wurde auch gar nicht so viel darüber berichtet, wenn man sich mal vorstellt, dass einfach 30.000 Menschen sich hingestellt haben und gesagt haben, so, ey, es kann so nicht weitergehen. Also das war so ein bisschen unser Content. Schaut da sehr, sehr gerne mal rein. Ich finde, es ist sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen und so zu realisieren, welchen Ausmaß das Ganze hat, aber eben auch zu realisieren, welche Möglichkeiten es gibt, sich dagegen aufzulehnen. Also über diesen Streik in Island könnte ich auch stundenlang reden, weil ich das so eine faszinierende und mutmachende Geschichte finde. Es haben einfach 90% der Isländerinnen haben sich damals an diesem Streik beteiligt. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben von so einer hohen Beteiligungszahl gehört. Also wirklich 90%, diese Zahl kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es hat ja dann auch wirklich was gebracht. Also bis heute ist Island auf Platz 1 des Global Gender Gap Reports vom Weltwirtschaftsforum. Und diese Bewegung wurde eben durch diesen Streiktag damals angestoßen. Also ja, guckt euch sehr gerne das Video an. Es gibt übrigens auch eine spannende ARD-Dokumentation zu diesem Streik. Ja, so viel zu dem Content, den wir gemacht haben. So Eigenwerbung, Schluss. Aber das da musste ich jetzt einmal kurz erzählen, weil ich da auch ein bisschen stolz drauf bin und wir da in einem ganz tollen Team auch zusammen dran gearbeitet haben. Ja, dann kommen wir zu dem Thema, worüber wir, was ich eigentlich heute mitbringen wollte. Ein bisschen härteres Thema, auch für mich vielleicht ein bisschen emotional anstrengender Teil. Und zwar die digitale Gewalt gegen Frauen, denn auch da haben wir einen Post zugemacht. Tatsächlich zufälligerweise war der schon vorher geplant, also es war gar nicht angestoßen durch den Colleen Fernandes-Fall, sondern wir hatten uns das vorher schon überlegt, dass wir das einmal öffentlich machen wollen. In diesem Post haben wir Kommentare ganz bewusst öffentlich gezeigt, die ich bekommen habe. Die standen alle unter einem Video, also alle Kommentare waren nur unter einem Video von einem rechtsradikalen YouTuber, das der mal gegen mich gemacht hat. Und wir haben das gezeigt, weil wir einfach mal diese pure Brutalität des Frauenhasses aufzeigen wollten, die von sexualisierender Gewalt und Androhungen bis hin zu wirklich so, ich finde fast schon klischeehaften Frauenhass geht, also sowas wie geh zurück in die Küche, wo man sich so denkt, so, das sagen Leute heutzutage noch. Aber das ist eben Alltag für Menschen wie mich. Für alle, die es nicht wissen, ich bin Social Media Presenterin bei Volksverpetzer. Heißt, ich bin mit meinem Gesicht einfach in der Öffentlichkeit und äußere mich zu politischen Themen und da ist man eben als Frau besonders gefährdet und dann passiert sowas alltäglich. Und mir ist es wichtig, dass wir heute so ein bisschen auch aufzeigen, deswegen haben wir in diesem Post auch ganz viele Zahlen aus Studien genannt, was so dieses System dahinter ist. Denn dieser Hass zielt ja auf ganz bestimmte Meinungen, Bewegungen, Personengruppen, Frauen, wie gesagt, ab und wird deswegen auch vielfach von rechtspopulistischen, rechtsextremen AkteurInnen koordiniert eingesetzt, um eben Menschen einzuschüchtern. Also es geht darum, dass sie das nutzen, um so ein bisschen Kontrolle zu erlangen über die Geschichten, die dieses Land dominieren. Es geht darum, dass man Menschenfeindlichkeit oder eben in diesem Beispiel Frauenfeindlichkeit etabliert und auch normalisiert. Und dafür macht man eben Frauen, Menschen wie mich, runter und geht dabei, und das ist eben auch ein Schlüsselpunkt, finde ich, koordiniert zum Teil auch vor. Also es wird sich dann ein Opfer rausgesucht, dann wird gezielt gegen dieses Opfer vorgegangen. Dann wird dazu angestachelt, die Person zu haten. Also zum Beispiel in diesem YouTube-Video war auch in der Caption wurde bewusst mein Autorenprofil mit meiner Mailadresse verlinkt. Und ganz bestimmt nicht, weil dieser YouTuber wollte, dass die Menschen mir nette Support-E-Mails schreiben, sondern aus ganz anderen Gründen. Und ja, das stößt auch Radikalisierungsprozesse an. Also man sieht so richtig, wenn die dann einmal so eine Kommentarspalte, ich sag mal, erobert haben, wie die sich auch gegenseitig dann so hochschaukeln, aufeinander reagieren. Und es wird einfach ganz klar, sie denken, es gibt keine Konsequenzen. Sie denken, sie sind unter sich und ganz oft gibt es ja eben auch weder rechtlich noch gesellschaftlich Konsequenzen für diese digitale Gewalt. Umso wichtiger ist es, dass es jetzt gerade so ein großes Thema ist und dass da jetzt hoffentlich auch bald ein bisschen Veränderung kommt und dass zumindest gesellschaftlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür gibt. Genau. Das AfD-Vorfeld plant ja solche Kampagnen und Attacken auch, zum Beispiel in Telegram-Gruppen, die dann extra dafür angedacht sind. Und wir hatten ja auch große Beispiele, die auch öffentlich diskutiert werden, von Kampagnen gegen Frauen, Beispiel Brosius Gersdorf, aber auch JournalistInnen und PolitikerInnen, Dunja Hayali. Da haben wir ja auch von Volksverpetzer-Seite aus viel drüber berichtet. Ich glaube sogar auch mal in dem Podcast hier darüber gesprochen. Ist jetzt also auch bei weitem kein neues Phänomen, aber es wurde einfach viel zu wenig beachtet bisher, wie so oft bei feministischen Themen. Ja, was will ich eigentlich sagen? Also mir ist es wichtig zu sagen, wir müssen uns klar machen, Frauenfeindlichkeit ist Teil der rechten Agenda. Da muss man aber auf der anderen Seite auch irgendwie einmal anerkennen, dass, weil das hat ja der Fall Colleen Fernandes und auch Gisèle Pelicot aus Frankreich gezeigt, eben aber auch irgendwie nicht nur, weil man sieht es den Tätern ja auch oft nicht an. Also es sind jetzt nicht nur die komplett radikalen, rechtsextremen Insel-Dudes, die in ihrer Kammer sitzen. Und diese Erkenntnis ist als Frau auch irgendwie besonders schmerzhaft. Aber trotzdem gibt es ein System, was vor allen Dingen aus dem rechten Milieu bewusst genutzt wird, um bestimmte Personengruppen, ja, einzuschüchtern. Und dazu habe ich jetzt ein paar Zahlen mitgebracht, einfach um das Ganze hier so ein bisschen zu untermauern und aufzuzeigen. Es gibt nämlich eine ganz großartige Studie vom Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Ich denke mal, wir werden euch die auch verlinken. Und die hat eben aufgezeigt, welche Personengruppen besonders betroffen sind. Es sind zu 30% von Online-Gewalt betroffen, Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund. Genauso junge Frauen auch zu 30%. Und ähnlich ist es auch bei Menschen mit homosexueller oder bisexueller Orientierung. Dann finde ich auch eine ganz erschreckende Zahl, fast jede zweite junge Frau, also 42%, hat bereits ungefragt ein Nacktfoto erhalten. Denn Frauen sind eben auch von dieser besonderen Form der sexualisierten digitalen Gewalt betroffen. Das geht dann von Kommentaren übers Äußere bis hin zu Androhungen. Sexualisierte Gewalt habe ich auch alles schon erlebt. Und das ist ja auch eine Gewalt, mir fällt das immer sehr schwer in Worte zu fassen, die nochmal auf eine ganz andere Art und Weise an die Würde des Menschen herangeht und nochmal ganz anders hitten kann, auch mental. Und gerade eben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn man sich in einem politischen Rahmen äußert, dann kann man sehen, dass man dann gerade eben oft zum Opfer wird. Auch da gibt es Zahlen. 73% der JournalistInnen haben bereits Online-Gewalt erfahren nach einer Studie und 20% haben die Konsequenzen bis in ihr Offline-Leben gespürt. Genau, und so eben auch wir bei Volksverpetzer. Und wir sagen auch immer, hey, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Das geht auch vor allen Dingen durch eure Unterstützung. An dieser Stelle danke nochmal. Aber ich kann auch verstehen, wenn man so sehr alleingelassen wird mit dieser Gewalt, dass man dann irgendwann einfach keine Kraft mehr hat. Und auch da habe ich eine Zahl mitgebracht von der Studie von HateAid, die da auch ganz großartige Arbeit leisten. Und zwar haben 49% der von digitaler Gewalt betroffenen Frauen langfristig darüber nachgedacht, bewusst keine Position anzunehmen, wo sie besonders häufig digitaler Gewalt ausgesetzt sind. Und das ist ja einfach unfassbar gefährlich für unsere Demokratie, wenn man sich diese Zahlen mal wirklich durch den Kopf gehen lässt. Und das zeigt ja auch, dass es ein riesiges Ausmaß hat, dieses Problem. Und dass es so wichtig ist, dass wir da konsequent jetzt dagegen vorgehen und das auch in eine gesellschaftliche Relevanz bekommt. Und umso dankbarer bin ich, dass es jetzt zwar angestoßen durch so einen prominenten Fall, aber eben jetzt endlich mal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Genau. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, Thomas. Theoretisch können wir jetzt auch nochmal auf den besonderen Fall der Deepfakes eingehen, wie da die Rechtslage ist und wie es eben um diesen Fall, der nochmal spezifisch ekelhaften digitalen Gewalt steht.
Doch, nimm dir die Zeit, wir haben da noch.
Okay, dann nehmen wir uns die Zeit, denn das ist ja auch gerade das, was viel debattiert wird, eben durch den Colleen Fernandes, weil diese mutig war, ihre Geschichte zu teilen. Denn auch von ihr wurden ja diese Deepfake-Videos, also von KI erstellten, sehr echt aussehenden, oft pornografischen Inhalte erstellt. Und auch bei diesen Deepfake-Videos gibt es wieder ein System, was man benennen muss. Und zwar, zum einen kann man erstmal feststellen, dass 99% oder zumindest ein Großteil der Deepfakes, die so im Internet kursieren, pornografischer Natur sind. Also auch hier haben wir es mit sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt zu tun. Dann das Zweite, was man feststellen muss, ist, dass 99-100% dieser pornografischen Deepfakes, Bilder und Videos sind von Frauen und Kindern. Also 99-100%. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Und oft wird in diesen Videos auch sexualisierte Gewalt gezeigt, was natürlich diese Gewalt verherrlicht und auch in einer gewissen Form normalisiert. Gerade wenn man sich vorstellt, dass sich Menschen das vielleicht immer wieder angucken. Und das ist eine große Gefahr auch für Betroffene, die ganz oft, nachdem eben diese Deepfakes von ihnen im Netz kursieren, danach Drohungen von sexualisierter Gewalt erhalten haben oder eben sogar tatsächliche Übergriffe in irgendeinem Ausmaß erfahren haben. Das heißt, es kann eben auch Ausmaße auf das reale Leben haben, davon abgesehen, dass diese Angst, dass diese Bilder da irgendwo draußen noch kursieren könnten, die Betroffenen meistens sowieso ihr ganzes Leben begleitet. Also es kann halt auch wirklich, wirklich einfach Leben zerstören. Und es ist jetzt nicht sowas, was da in irgendeinem Internet ganz weit weg von dem realen Leben passiert, sondern es hat reale Ausmaße. So, das ist einfach wichtig, dass einmal so anzuerkennen und zu begreifen. Genau, ich habe sogar noch mehr Zahlen mitgebracht. ich baller die jetzt hier einfach mal raus.
Ja,
unser lieber Freund Elon Musk hat ja sein tolles Grok-Tool. Das Center for Countering Digital Hate schätzt anhand von einer Stichprobe, dass Grok, also das KI-Tool von Elon Musk, etwa 3 Millionen sexualisierte Bilder in weniger als 2 Wochen generiert hatte. Und wie gesagt, ne, 3 Millionen sexualisierte Bilder, wir erinnern uns an die anderen Zahlen, sind zum großen Teil Frauen und Kinder und es kann fatale Auswirkungen haben. Das große Problem ist jetzt, dass es bis jetzt noch keinen eigenen Straftatbestand gibt zu diesen Deepfakes. Das ist genau das, was die Betroffenen eben jetzt gerade auch so prominent fordern. In Holland gibt es das zum Beispiel auch schon, in anderen Ländern auch. Das heißt, man fordert, dass es eben eigener Straftatbestand wird und dass auch allein schon die Erstellung dieser Deepfakes quasi strafbar ist, weil das einfach der wirksamste Opferschutz ist. Wenn man nur die Verbreitung quasi strafbar macht, dann ist es oft schwierig, die Verbreitung durch die Täter wirklich nachzuvollziehen, weil anonyme und schnell wechselnde Accounts auf Social Media, das heißt, das Wichtigste ist einfach, dass die Erstellung an sich schon strafbar ist und dass es auch als eigener Straftatbestand angesehen wird. Und dass da jetzt so viel Druck gemacht wurde gesellschaftlich, hat auch was gebracht, denn das Justizministerium rund um Stefanie Hubeck, die haben schon lange vor diesem ganzen Aufschrei an einem Gesetzesentwurf gearbeitet, aber durch diesen Druck ist da jetzt richtig viel Geschwindigkeit reingekommen und man rechnet damit, dass jetzt schon in den nächsten Tagen dieser Gesetzesentwurf vorgelegt wird. Das heißt, dieser Druck hat wirklich was gebracht, muss man sagen. Ich empfehle euch, wenn euch diese ganze juristische Seite des Ganzen interessiert, die Videos von unserem guten Freund, dem Anwalt Chanjo Yun, der das sehr gut einordnet und analysiert. Und der hat in dem Gesetzentwurf, der unter anderem der Taz vorlag, auch schon eine Lücke entdeckt im Gesetzentwurf. Und zwar, dass scheinbar, wenn es jetzt so durchgehen würde, diese Deepfakes nicht strafbar wären, wenn man da ein Wasserzeichen drauflegt, also wenn sie als Deepfakes gekennzeichnet wären, dass sie dann nicht strafbar wären. Was natürlich eine riesige Lücke im Gesetzesentwurf wäre, weil für die Opfer bleibt der Schmerz und die Folgen und der Schaden an der eigenen Würde bestehen. Ganz egal, ob da jetzt so ein KI-Wasserzeichen drauf ist oder nicht. Die Videos sind dann ja trotzdem im Netz. Das heißt, große Hoffnung, dass diese Lücke noch geschlossen wird. Trotzdem finde ich, um jetzt so langsam zum Ende zu kommen und auch ein bisschen mit einem mutmachenden Abschluss hier zu enden, ist es, finde ich, ein gutes Zeichen, dass das Ministerium jetzt so schnell reagiert. Finally, kann man sagen. Aber ich finde, es zeigt, dass dieser Druck, der durch die ganzen Frauen und Menschen, die sich geäußert haben, auf Social Media, auf den Straßen, durch Petitionen, dass der wirklich was gebracht hat und dass wir da auch als Journalismus, also das Ganze wurde ja erst durch eine großartige, riesige Recherche angestoßen, dass wir da als Gesellschaft eine gewisse Macht haben, diese Themen anzustoßen. Wir müssen es eben wollen und, das ist das Wichtige, wir müssen dranbleiben. So, damit habe ich jetzt ganz lange geredet und glaube, damit würde ich das Thema jetzt auch abschließen.
Wow, ja, also extrem wichtiges Thema und es ist ja alles andere als ein Randthema, das ist ja selber gesagt. Das ist das haben wir schon auch öfter im Podcast gehabt. Das, wir haben auch, glaube ich, auch schon öfter herausgearbeitet, dass es nicht umsonst Frauen sind, die das öfter betrifft. Und zweitens ist natürlich auch, Frauen sind keine Minderheit in dieser Gesellschaft.
What? Fucking News,
ja,
Thomas.
Wow. Ich habe heute was gelernt, nein, Quatsch. Das ist so wichtig und ich sage das auch gerne allen unseren männlichen Zuhörerinnen und Zuhörern. Seid Zuhörer der Frauen, nehmt sie ernst, hört ihnen zu und unterstützt sie und helft damit, dass wir auch da mehr Gerechtigkeit und mehr Schutz für alle erzeugen können. Und das Gesetz ist jetzt auch schon mal ein guter Weg. Also bei allem Negativen, ich glaube, dass da bewegt sich gerade was positiv. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
Ja.
Dann können wir gerne wieder zum Thema gehen, wo ich wieder mehr zu sagen habe. Ich habe jetzt ein Thema mitgebracht. Und mein Aufhänger für dieses Thema ist, wie ihr es sicherlich auch schon in der Überschrift auf die eine oder andere Weise gehört habt, ist, dass die AfD in Erlangen den Grünen einen Sitz geschenkt hat, weil sie eine Haftstrafe...
Das hört sich erstmal kurios an, wenn du das so erzählst.
Ja, es ist, ich werde gleich euch sagen, worauf ich mit dieser Geschichte hinaus will, weil das ist ja nicht einfach nur ein haha kleiner lustiger Fall, auch wenn es natürlich auch ein haha kleiner lustiger Fall ist. Ich erzähle einfach mal ganz kurz nur den konkreten Fall und dann, warum ich darüber reden möchte. Denn wir hatten jetzt im März ja mehrere Wahlen. Also wir hatten die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und wir hatten Kommunalwahlen in Bayern. Wurde viel gewählt im Westen hier. Und natürlich wurde auch viel über die AfD geredet und über Gewinne, vermeintliche Siege, echte Siege, dazu kommen wir gleich noch. Aber in der Kommunalwahl in Bayern gab es einen kuriosen Fall. Und zwar, dass dort wurden nur drei, also eigentlich hat die AfD in Erlangen, da gibt es 20 Sitze im Stadtrat. Und die AfD hatte genug Stimmen gehabt, um 4 Sitze stellen zu können oder 4 Leute besetzen zu können. Aber auf ihrer Liste war nicht nur eine Person, aber dazu kommen wir gleich. Es gab eine Person, die zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden war. Und wenn du zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt worden bist, dann verlierst du dein passives Wahlrecht. Das heißt, du darfst dann nicht gewählt werden für 5 Jahre.
Mhm.
Er hatte das aber verschwiegen und hat sich dann trotzdem für die Wahl aufstellen lassen. Also er hat es verschwiegen, er hat sogar die Stadt angelogen. Er muss, wenn du dich aufstellen lassen willst für eine Wahl, musst du so einen Zettel unterschreiben, dass du auch wählbar bist. Und war er gar nicht, hat er aber trotzdem unterschrieben.
Und dann einfach gehofft, dass er damit irgendwie durchkommt.
Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung. Aber dann hat die Stadt das halt dann mitbekommen. So, hey, der Bruder darf eigentlich gar nicht gewählt werden, da steht es auf der Liste. Aber dann war schon alles gedruckt, als sie das festgestellt haben. Deswegen stand sein Name noch auf der Liste. Und deswegen musste die Wahl mit seinem Namen dann durchgeführt werden. Und alle Stimmen, die er bekommen hatte, sind dadurch ungültig geworden und mussten abgezogen werden.
Mhm.
Und dann hat die AfD fast 10.000 Stimmen verloren deswegen, was ihnen einen ganzen Sitz gekostet hat. Und ausgerechnet die Grünen haben dann davon profitiert und einen Sitz mehr bekommen. Das ist,
kannst du dir nicht ausdenken.
Das ist aber noch nicht alles, denn am Anfang, und ich nutze den Podcast auch immer gerne für kleine Fehlerkorrekturen. Ich hatte nämlich, als wir das erste Mal den Artikel dazu verfasst hatten, hatte ich gesagt, er hätte auch gar nicht in den Stadtrat einziehen können, weil er ins Gefängnis muss. Also er kann nicht gleichzeitig im Knast sitzen und im Stadtrat. Aber ich habe ihn tatsächlich verwechselt. Denn es gab noch eine zweite Person auf der Liste der AfD Erlangen, die jetzt, glaube ich, jetzt Ende März oder Anfang April ins Gefängnis geht.
Und die wurde, und die stand auch,
die
auf,
stand
der Liste.
Auch auf der Liste. Tatsächlich, ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass die Person nicht auch ihre Stimme entfernt haben bekommen musste. Und es lag aber daran, dass die rechtskräftige Verurteilung wirklich nur wenige Tage war, nachdem man quasi sich zur Liste aufstellen hätte lassen können.
Ah, okay.
Das heißt, der hat quasi nicht gelogen, als er es unterschrieben hat. Aber es war quasi kurz vor seiner rechtskräftigen Verurteilung. Sprich, es gab zwei Leute, und quasi jetzt hat er sein passives, also quasi er hat sein passives Wahlrecht zwischen der Aufstellung und der Wahl verloren, ironischerweise. Aber er hätte ja dann, selbst wenn er gewählt worden wäre, nicht in den Stadtrat einziehen können, weil er dann ins Gefängnis gegangen ist. Also es gab quasi zwei Leute mit Haftstrafen, die ihr passives Wahlrecht verloren haben in Erlangen. Und tatsächlich gab es auf der Wahlliste der AfD Erlangen, wie gesagt, das waren 20 Leute auf der Liste, gab es vier Vorbestrafte und mindestens 8 Personen, die schon mal Ärger mit dem Gesetz hatten.
Das ist halt echt verrückt. Aber das ist ja auch kein Erlangen-spezifisches Phänomen, sondern das trifft halt einfach auf die Gesamt-AfD drauf zu. Also wenn ich da an unsere Artikelreihe, die Urteile des Monats denke, auch sehr empfehlenswert, wie oft wir da AfD-Fälle haben, kann man ja gar nicht mehr mitzählen.
Yep. Das ist genau das, und genau darauf will ich hinaus. Das ist ja nicht, ja, die halbe Liste der AfD Erlangen ist kriminell. Ich glaube, es ist auch ziemlich leicht zu sagen, dass halt der Anteil an Vorbestraften und Kriminellen in der AfD weit, weit größer ist als in allen anderen Parteien. Da, kleiner Spoiler, sitzen wir auch an einer großen Recherche dazu daran, aber das ist eine sehr große Recherche, da müssen wir viel gucken. Und das zeigt aber auch, dass die AfD ein Problem hat, überhaupt gute Leute zu finden, die für sie antreten. Und darauf will ich auch ein bisschen hinaus. In einer anderen Wahl, der Kommunalwahl in, oh, die hatte ich jetzt ganz, ganz vergessen. Wir hatten ja auch noch die Kommunalwahl in Hessen gehabt. Die habe ich jetzt vorhin gar nicht aufgezählt. Wir hatten auch das Ergebnis von der AfD in Offenbach thematisiert. Haben wir auch einen Artikel dazu geschrieben. In Offenbach hat die AfD ihr Ergebnis in der Kommunalwahl halbiert. Von 7% auf 3,5%.
Krass.
Quasi die AfD in Offenbach existiert quasi gar nicht. Was natürlich ein bisschen gegen den Trend geht in allgemein. In Hessen hat die AfD schon zugelegt im Vergleich zur letzten Wahl. Aber in einem Fünftel aller Gemeinden standen die Rechtsextremen einfach gar nicht zur Wahl. Und in Offenbach selber sind sie auch nur so schwach gewesen, weil ich glaube nur 3 Leute auf der Liste standen oder 7 oder irgendwie, also keine, nur eine, also weil die Liste unglaublich kurz war, weil die sich so zerstritten hatten und gespalten hatten. Auch in der Kommunalwahl in Bayern hat die AfD in richtig vielen Kreisen überhaupt niemanden aufstellen können. Und hatte einfach nicht genug Leute. Und das sehen wir überall, bei allen Kommunalwahlen. Das war in NRW so, das war in den Kommunalwahlen in ostdeutschen Ländern letztes Jahr so. Die AfD hat überall nicht genug Personal. Und
also sie finden einfach keine Leute, die für sie antreten wollen oder die nicht im Gefängnis sitzen.
Anscheinend, ja.
Politische Ämter ausführen können überhaupt.
Oder irgendwelche Hardcore-Neonazis sind oder sowas. Also gibt es ja auch solche Fälle. Es gibt ziemlich viele, erschreckend viele Menschen, die natürlich die AfD wählen, auch jetzt im Westen, die ja da 20% bekommen teilweise. Aber niemanden, der sich für sie aufstellen lassen will. Gerade in Kommunalwahlen. Und das ist so eine sehr interessante Diskrepanz. Und das ist auch eine große, große Schwäche der AfD. Und die hohen Wahlergebnisse täuschen drüber hinweg. Wenn halt Leute sagen, oh, das ist eine Partei, eine Volkspartei oder eine Arbeiterpartei oder sonst irgendwas, was sowieso absurd ist bei deren Wahlprogramm. Aber ihr fehlt dieser ganze Unterbau, ihr fehlt dieses ganze Personal. Und das muss man sich auch bewusst machen, dass da einfach auch sehr viel Hype ist, der hinter dieser Partei steckt. Und auch immer noch, muss man auch noch dazu sagen, weil auch viel quasi über Erdrutschsieg oder AfD-Sieg oder AfD-Erfolg gesprochen wird, sie hat jetzt in diesen ganzen Wahlen, 4 Wahlen waren es, glaube ich, fast nichts gewonnen. Also ich glaube, in Baden-Württemberg haben sie einen Wahlbezirk ganz knapp gewonnen. In Hessen gab es, glaube ich, ein paar, wo sie auf Platz 1 lag. Das Problem ist, es gab einen Büdingen, einen Fall, wo sie auf Platz 1 lag und dann wurde viel über AfD-Siege berichtet und dann, als das endgültige Ergebnis rauskam, ist sie tatsächlich auf Platz 3 abgerutscht. Und selbst wenn sie da, als sie da vorne lag, lag sie ja mit 25% vorne, was halt auch ein bisschen verzerrt, was halt Sieg bedeutet. Das hatten wir auch ja das in unserem letzten Podcast mit den, die, wo die Kollegin Leonie Wiegel erzählt hatte mit den Wahlkarten, den Fall, dass halt viel drüber hinwegtäuscht, was Mehrheiten sind. Weil klar gewinnst du einen Wahlkreis mit 25%? Ja, du bist die stärkste Kraft, aber ist das dasselbe wie gewinnen? Ist das schon ein Sieg? In Bayern hatte die AfD keinen einzigen Posten gewinnen können, keinen einzigen Landrat, keinen einzigen Bürgermeister oder sonst irgendwas. In keine einzige Stichwahl sind sie gekommen. Baden-Württemberg zum Beispiel haben sie im Vergleich zur Bundestagswahl Stimmenverluste hingelegt. In Hessen auch. Ich will auf zwei Sachen hinaus mit den Sachen, die ich sage. Einmal das Narrativ, dass die AfD immer stärker wird. Das ist so nicht richtig. Ich meine, natürlich, jetzt hat die AfD im Bund, keine Ahnung, 24% teilweise, je nach Umfrage. Und das ist teilweise so viel, wie sie nie hatte. Aber es ist auch ein bisschen verzerrt, weil wir die ganzen Wahlen, mit denen wir sie jetzt vergleichen, also die Bundestagswahl 2021, die Kommunalwahl in Bayern auch 2021, die letzte Landtagswahl in Baden-Württemberg und so weiter. Alle diese Wahlen fanden in einer Zeit statt, in der die AfD besonders schwach war. Also die AfD hat zwischen 2019 und 2022 war sie ziemlich schwach, wegen drei Gründen. Wegen Fridays for Future, wegen der Corona-Pandemie und wegen dem russischen Angriffskrieg. Das waren drei Jahre hintereinander drei große Schläge gegen die AfD, die dann entweder keine Antworten auf diese Probleme hatte oder wo deren Propaganda einfach in den Hintergrund gerückt ist, weil es quasi wichtigere Dinge war, als jetzt man die Lügen über Ausländer oder sowas ernst genommen hatte. Und wenn man sich aber an den Zeitpunkt davor zurückdenkt, war die AfD schon mal viel stärker. 2017, 2018 lag sie bei 17-18% in Umfragen. Das ist gar nicht so weit weg von wie jetzt. Oder 2023 war sie auch schon mal auf 22-23% bundesweit in Umfragen und ist dann abgestürzt durch die großen Proteste gegen rechts. Und
nach den Korrektiventhüllungen.
Nach den Korrektiventhüllungen. Und ich möchte darauf hinaus, und damit zusammenhängt ist natürlich das zweite Narrativ, dass es der Aufstieg der AfD unaufhaltsam ist. Wir haben ihn schon mehrmals aufgehalten. Also, versteht ihr das? Wir haben ihn schon mehrfach aufgehalten. Er ist schon mehrfach abgebremst worden. Sie ist schon mehrfach wieder abgeflaut, weil wir tatsächlich schon Lösungen gefunden hatten. Fridays for Future. Ja, gut, die Corona-Pandemie als Lösung gegen die AfD zu bezeichnen, ist ein bisschen drastisch. Aber das, wie wir uns nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verhalten haben, geschlossen und wenig achtgebend auf pro-russische Propaganda, hat auch geholfen. Das sind ja auch schon Hinweise, wie man es wieder machen könnte. Und die letzte Bundestagswahl ist jetzt auch schon über ein Jahr zurück und seitdem stagniert und schwächelt die AfD auch schon wieder. Zufälligerweise, ich sage nicht zufälligerweise, sondern ich gehe davon aus, dass es so ist, weil die Bundesregierung und gerade die CDU-Spitze erkannt hat, dass das Thema Migration besetzen kontraproduktiv ist. Wer hätte es gedacht? Ja,
endlich mal.
Ich kann euch gerne noch eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung CDU-nah berichten, die festgestellt hatte, dass als das Merz auf Migration im Wahlkampf setzte und zusammen mit der AfD abgestimmt hatte vor der Wahl, hat der CDU Prozentpunkte gekostet in der Wahl. Und ich glaube, so langsam hat sich das rumgesprochen und ist natürlich aufgefallen, Friedrich Merz hat quasi seit dem Stadtbild, das wir ja hier auch thematisiert haben, redet er nicht mehr so viel über Migration, weil er gecheckt hat, dass das nichts bringt. Will ich ihm so positiv mal auslegen.
Ja, hoffentlich bleibt es dabei. Also, weil es ist ja auch wirklich bewundernswert, wie lange man diese Stimmen aus Journalismus, von Experten, PolitikwissenschaftlerInnen ignorieren konnte, die Daten von Studien, die legit gesagt haben, das ist keine gute Idee, diese rechten Narrative zu wiederholen. Also, hoffen wir mal, dass es endlich angekommen ist, weil es ist ja nicht so, als würde das jetzt erst seit kurzem gesagt werden, sondern diese Erkenntnis, die besteht ja schon seit weiß ich nicht wie lange.
Und ich will auch nochmal klarstellen, ich will gar nicht darauf hinaus, dass die AfD gar nicht stark sei oder gar nicht zugelegt hatte. Das ist ja de facto so. Und ich will das auch gar nicht verharmlosen. Mir geht es nur darum, dass wir hier einen Medienbias haben, dass die Medien hier ein Problem haben, weil sie den Aufstieg thematisieren, die Stärke der AfD, aber nie die Schwächen, das nicht genug in Kontext setzen. Wie siehst du das, Lotte, als Journalistin, Medienexpertin?
Ja, ich finde deine Analyse von so her aus journalistischer Perspektive spannend, als dass es sich für mich anhört, als wäre das einfach auch ein riesiger Schrei von dir nach konstruktivem Journalismus auch.
Ja.
Also, weil was wir ja beobachten ist, dass sobald Krisen, Probleme als wie so eine natürliche Gewalt, auf die wir keinen Einfluss haben, wie etwas, was schon entschieden ist, dass diese Krise jetzt weltuntergangsszenarisch-mäßig über uns hineinbricht. Also sobald wir sie als diese framen, dass sich Menschen dann zurückziehen und dass sie sich ohnmächtig fühlen, überfordert sind und ihre Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten innerhalb der Demokratie nicht mehr sehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was du vorhin beschrieben hast, also dass Medien sagen, okay, die AfD kommt jetzt und die AfD wird immer größer und die Karten sind alle blau und so, dass es genau dieses ist, so es wird zu wenig Raum gegeben für die Stimmen, die sich zum einen jetzt schon jeden Tag gegen die AfD stellen und dagegen wehren und sich gesellschaftlich engagieren, gegen die Stimmen, die bewusst seit Jahren sagen, nein, wir wählen immer noch nicht die AfD und wir sind immer noch viele.
Immer noch die Mehrheit, die das nicht tut.
Die Mehrheit.
Überall, auch im Osten.
Und dieses ganze Phänomen, weil, wie du ja auch gerade gesagt hast, es geht nicht darum, die Gefahr, die da von dieser Partei aus besteht, zu verharmlosen, aber dieses ganze Phänomen so ein bisschen greifbarer zu machen, vielleicht auch mal mehr darauf eingehen, warum kommt das denn? Woher kommt das denn, dass die so stark ist? Welche Strategien fahren die? Wo fallen wir Medien vielleicht auch auf Strategien drauf rein? Weil die AfD schafft es ja auch selbst gut, sich als etwas zu verkaufen, was sie eigentlich gar nicht ist. Du meintest vorhin das Beispiel Arbeiterpartei. Das ist ja auch was, wo Medien viel zu wenig das kontextualisieren und diese Strategien aufklären. Also alles, was das Phänomen AfD greifbarer macht und nicht aus den Augen verliert, dass wir eben Handlungsmöglichkeiten dagegen haben. Und solange wir die noch haben und wir sind gerade noch in der Demokratie und haben sie, ist hier noch gar nichts entschieden. Ja, also wir müssen uns einfach mehr darauf konzentrieren. Und von daher finde ich es sehr wichtig, dass du diese Analyse auch immer und immer wieder betonst. Und ich hoffe einfach, dass es gehört wird und dass man damit auch nur einem einzigen Menschen Mut machen kann, nicht aufzugeben irgendwie.
Ja, ich habe das Gefühl, ich sage das alle zwei Wochen nochmal und ich habe das auch, glaube ich, öfter schon im Podcast gesagt. Es ist nicht verloren, solange es nicht verloren ist. Und es ist halt die AfD pusht gerne das Narrativ, wir sind im Aufstieg, wir sind am Gewinnen, wir kommen. Und das hatten ja die Forscher von dem Artikel, den Leonie gemacht hatte, ja auch gesagt. Es gibt ja diesen Bias, dass Leute gerne die Partei wählen, von denen sie meinen, dass sie am Ende gewinnt. Deswegen ist quasi dieses AfD-Gewinnt-Narrativ so gefährlich, weil es das auch tatsächlich dazu führt, dass mehr Leute AfD wählen. Das ist so ein Teufelskreis. Und zweitens, es stimmt auch gar nicht und es ist auch gar nicht zwangsläufig. Und Medien haben, glaube ich, viele diesen Reiz, dieses Narrativ zu bedienen, weil die AfD das gerne hat, aber halt auch, weil alle nicht Rechtsextremisten, alle Gegner der AfD auch so ein bisschen Lust haben an der Angst, habe ich das Gefühl. Dass sie sich da, dass, weil Angst ist natürlich auch ein mächtiges Instrument und mächtige Emotionen und für auch zu Klicks führt.
Panikmacher klickt einfach.
Genau.
Auch,
ja. Wenn wir Angst haben, wenn wir das teilen und sagen, oh nein, oh nein, oh nein, dann ist das auch Reichweite. Und was nicht Reichweite bekommt, sind positive Sachen. Niederlagen der AfD. Ich hab jetzt quasi getitelt einmal den Fall mit Erlangen, den ich erwähnt hatte, oder einmal habe ich getitelt, und das ist der Titel, Zitat, warum titelt niemand AfD-Ergebnis in Offenbach halbiert? Und natürlich, ich wurde dafür kritisiert, weil manche Leute gesagt haben, weil es ein bisschen irreführend wäre. Ich meine, die Schlagzeile AfD-Ergebnis in Offenbach halbiert ist de facto so passiert, Aber viele Leute haben gesagt, aber das würde den Eindruck erwecken, als ob die Zustimmung der AfD gesunken wäre, aber die AfD in Offenbach war nur so zerstritten und hatte deswegen nur so eine kleine Liste. Und deswegen, sie hätten, wenn sie nicht zerstritten gewesen wären, mehr Prozentpunkte gehabt. Und das stimmt. Aber, umgekehrt, AfD gewinnt, wird getitelt, auch wenn dann das Endergebnis, wie in Büdingen, sich herausstellt, dass die AfD am Ende doch nur Platz 3 gewesen ist. Und das war auch nicht richtig. Oder ich finde, es ist auch nicht richtig zu sagen, AfD gewinnt Büdingen mit 25%, weil es auch einen falschen Eindruck erwähnt. Also umgekehrt, dass die Zustimmung der AfD viel größer wäre, als ob Büdingen so eine AfD-Hochburg wäre, als ob die meisten Büdinger und Büdingerinnen AfD wählen würden. Und das ist auch falsch und erweckt auch den falschen Eindruck. Und meine Frage ist nicht, dass das eine ein richtiger Eindruck ist und das andere nicht. Es sind beide ein falscher Eindruck. Aber warum ist immer der falsche Eindruck pro AfD in den Medien? Ich meine, ich weiß, ich plädiere nicht dafür, dass wir einen falschen Eindruck kontra AfD bringen, aber der kommt nicht vor, weil es gute Gründe dagegen gibt. Aber warum kommen die anderen vor?
Und das ist ja auch so, dass das haben ja auch Studien oder der Digital News Report zum Beispiel gezeigt, dass bei den Menschen da draußen ja auch ein starkes Bedürfnis da ist nach mutmachenden Nachrichten. Ja. Also es ist oft auf, glaube ich, macht man sich da ein bisschen einfach zu sagen, nur eine schlechte Nachricht ist eine Nachricht, die viel geklickt oder viel und gern gesehen wird. Weil die meisten Menschen haben auch einfach ein bisschen genug von Weltuntergangsszenarien und haben ein starkes Bedürfnis nach konstruktivem Journalismus. Und ich glaube, wenn man ihn richtig macht und sich auch lange damit auseinandersetzt und eben das eine Framing findet, dass es auch gut funktionieren kann und es ist einfach wichtig, dass man das auch einfach mal ausprobiert. Also verlieren hat man ja, man kann ja eh nichts verlieren at this point, so gefühlt. Und klar, dass man mit Titeln oft dem ganzen Kontext nicht gerecht wird, das ist ja sowieso ein Problem seit jeher.
Ja, aber wie gesagt, es ist, man entscheidet sich immer, man kann nie alles in einem Titel darstellen. Irgendein Framing, irgendeinen Schwerpunkt muss man setzen. Und was spricht denn dagegen, auch mal einen zu setzen, der nicht der AfD hilft? Warum immer nur? Ich meine, ich weiß, warum es oft gemacht wird. Also, weil dann wiederum kriegt man einen Shitstorm von rechts und vor dem hat man Angst. Und von links oder von progressiver, von demokratischer Seite gibt es keinen Shitstorm und da ist man auf der sicheren Seite. Aber ich halte das für die absolut falsche Lektion, die die Journalisten da ziehen.
Ja, das ist auch witzig, wie das den Bogen ein bisschen spannend zu meinem Thema der Einschüchterungsversuche und dass man sich dem eben selbstbewusst entgegenstellen sollte.
Ich hoffe, wir machen da ein positives Beispiel. Also zum Beispiel unser Erlangen-Artikel war der erfolgreichste Artikel im März, also bis zur Aufnahme jetzt am 25. Und ich versuche auch immer das rauszupicken, das Framing, das halt nicht positiv für die AfD ist. Und die Leute lieben das, das sind unsere meistgeklickten Sachen. Die Leute sehnen sich danach. Auch gestern in St. Augustin, die Leute waren so begeistert, so erleichtert, dass ich ihnen gesagt habe, dass es einen Ausweg gibt, dass man das auch positiv machen kann. Und das vermissen die Leute so sehr. Und kein Wunder, dass sie dann nicht die Zeitungen lesen wollen. Kein Wunder, dass sie medienmüde werden und abschalten. Kein Wunder, dass sie dann nicht zur Wahl gehen und dann das Ergebnis noch mehr pro rechts verzerren. Weil niemand, weder in der Politik noch im Journalismus, für sie da ist. Alle versuchen gerade, die AfD-Wähler anzusprechen. Alle Parteien, alle Zeitungen irgendwie. Ich betreibe jetzt ein bisschen pauschal. Aber wo ist das Angebot für die Mehrheit?
Ja, und ich meine, das ist ja auch das Letzte, was Medien eigentlich wollen sollten, ist, dass die Menschen die Lust an der Demokratie und an der demokratischen Teilhabe verlieren. Weil eine Demokratie lebt eben von aktiven Menschen, die ihre Handlungsmöglichkeiten sehen und sich einbringen. Und der Journalismus ist letztendlich auf die Demokratie auch angewiesen. Von daher kann man es, wenn man die anderen Gründe nicht sieht, auch aus eigennützigen Gründen einfach mal sehen und das in Angriff nehmen.
Und es ist ja auch nicht so, als ob die Parteien, die jetzt auf Migration als Thema und auf Abschiebungen gesetzt haben von der demokratischen Seite, großartig davon profitiert hätten. Die verlieren ja auch, das haben wir ja gerade das Thema gehabt. Oder als ob die Zeitungen, wenn sie versuchen, AfD-Wähler nicht zu ärgern, als ob die dann Abonnenten aus dem Spektrum kriegen würden. Die sind so oder so Lügenpresse für die. Also davon profitiert man einfach gar nicht. Aber okay, dann ist unser Wunsch, mit dem wir, glaube ich, hier das beenden können, ist mehr Demokratie wagen, mehr Mut wagen, auch die echten Aspekte, die echten Seiten zu berichten, die nicht immer nur dasselbe Narrativ sind, von dem die AfD profitiert, von dem Rechtsextremismus profitiert, egal ob Politik oder Medien, die Geschichten erzählen, die da untergehen, keine Angst haben vor der immer gleichen Lügenpressekritik oder Systemparteienkritik und auch mal drüber lachen können, wenn die AfD so inkompetent immer noch ist, dass sie den Grünen aus Versehen einen Sitz schenkt.
Ja, und wenn ich das noch am Ende sagen darf, und auch danke an euch, dass ihr uns auf diesem Weg alle so begleitet, und auch, ich habe so viele Kommentare zu dem Post von uns, zu dem digitalen Hass gegen mich bekommen. Da möchte ich jetzt hier auch einmal die Plattform nutzen, um meinen Danke auszusprechen. Diese Solidarität, die wir da von euch bekommen, und die Unterstützung, die kommt auf jeden Fall an und hilft uns immer, immer weiterzumachen.
Ja, ich freue mich auch. Ich will mich auch bei euch bedanken. Euer Support macht das alles möglich. Auch gestern in St. Augustin haben wir das ein paar persönlich gesagt. Mir hat auch jemand gesagt, dass er gerne unseren Podcast anhört. Liebe Grüße da an dich. Und ja, ihr macht das alles möglich, dass wir das kritisieren können, dass wir uns Zeit dafür nehmen können, dass wir diese anderen Blickwinkel öffnen können. Und wir können das auch machen, weil ihr hinter uns steht und uns supportet. Dann herzlichen Dank, dass ihr bei unserer schon 21. Folge dabei wart. Wir waren Thomas und Lotte. Wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Denkt dran, ihr könnt uns überall auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn ihr sie habt, folgen. Also Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube und so weiter. Die Links sind alle in der Beschreibung unten. Und wer keinen Bock auf Social Media hat, wir haben natürlich die Volksverpetzer-App, die ihr euch runterholen könnt und dann anhören. Alle Links zu den Artikeln und Quellen, die ganzen Zahlen, die Lotte aufgezählt hat, die wir hier in dieser Folge erwähnt haben, findet ihr in der Beschreibung. Der Song am Anfang und jetzt gleich am Ende ist Vancouver von der Band Deadline 54, und der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Volksverpetzer. Der Podcast.